Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur ARD-Pressekonferenz nach der Sitzung der Intendantinnen und Intendanten hier in Hamburg. Mein Name ist Markus Huber aus der ARD-Pressestelle. Ich darf Sie auch im Namen meines Kollegen Ralf Borchardt hier im Saal begrüßen, aber auch und heute in hoher Zahl, was uns sehr freut, online im Livestream mit Fragemöglichkeit. Ihre Gesprächspartner heute sind der ARD-Vorsitzende und BA-Intendant Ulrich Wilhelm, der Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen Volker Herres, der später zu uns stoßen wird, und unser Gastgeber hier in Hamburg, der NDR-Intendant Lutz Marmor. Kurz zum Ablauf, ein paar Informationen nach einer Begrüßung von Herrn Marmor werden Herr Wilhelm und Herr Herres die wichtigsten Themen der Sitzung vorstellen. Anschließend besteht dann ausreichend Zeit für Ihre Fragen hier im Saal und auch über unsere Chat-Funktion im Livestream. Herr Marmor, zunächst herzlichen Dank für Ihre Gastgeberschaft an den beiden Sitzungstagen, aber auch heute hier bei unserer Pressekonferenz. Vielleicht von Ihnen ein kurzer Blick zu Beginn zurück, auch auf den Montag, an dem wir ja an die Gründung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor 70 Jahren erinnert haben.
Ja, zunächst mal vielen Dank. Guten Morgen auch von mir, der Norddeutsche Rundfunk, aber auch ich persönlich. Ich freue mich, dass wir wieder einmal Gastgeber sein durften. Wir waren ja auch Gastgeber für die Gremienvorsitzenden. Es gab also auch eine Hauptversammlung. Das ist dann immer noch mal ein besonders wichtiges Ereignis in der ARD. Und es war in der Tat eine sehr gute Gelegenheit. Und das hat uns sehr gefreut, dass wir 70 Jahre öffentlich-rechtlicher Rundfunk gerade hier in Hamburg begehen konnten. Wir haben eine, wie ich finde, eher inhaltsgeprägte Festveranstaltung gemacht und haben uns sehr gefreut, dass Tony Hall, der EBU-Präsident und BBC-Chef, zu uns gekommen ist. Und ich fand, es war ein interessanter Rückblick. Der Norddeutsche Rundfunk, als damals gegründet Nordwestdeutscher Rundfunk in der britischen Militärregierung, ist ja doch, will niemand zu nahe treten, die älteste sozusagen Organisation. Es passte einfach hier nach Hamburg und die Briten haben eine große Rolle bei der Konstituierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Nachkriegszeit in Deutschland gespielt. Und deshalb war das aus meiner Sicht sehr, sehr schön. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass der erste Bürgermeister, Peter Tschentscher, sehr wohlwollend, sehr klar, sehr unterstützend gesprochen hat. Das Gleiche gilt für den Kultursenator Carsten Broster. Und es gab ja auch eine spannende Diskussion. Also von daher fand ich jetzt subjektive Bewertung, dass das auch angemessen war und einen Impuls gegeben hat. Und interessant ist natürlich, dass die Themen, mit denen wir zu tun haben, die Prinzipien von damals, warum ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk gegründet worden, bis heute gelten und dass die Probleme, die die BBC hat, die Themen, die die BBC hat, natürlich sehr unseren Problemen auch gleichen. Und da gibt es ja eine interessante Entwicklung. Die BBC wird immer regionaler. Die bewegt sich sozusagen ein bisschen auf die ARD-Struktur zu. Und wir versuchen ja in Auftrag und Struktur, in den Sparmaßnahmen, zumindest in den Bereichen Verwaltung, Produktion, noch mehr als jetzt im Hintergrund zentral wiederum zu machen. Aber unsere regionale Vielfalt im Programm, die für uns ja die Essenz ist, die möchten wir weiter bewahren. Und ich will auch Danke sagen, es war eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem ARD-Vorsitz. Die Nord-Süd-Achse hat sich bei der Vorbereitung der Veranstaltung wirklich bewährt. Das war es jetzt ehrlich gesagt eigentlich auch von mir, denn Sie warten jetzt eher auf die Ergebnisse der ARD-Tagung. Erstmal vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Es kann sein, dass ich nachher ein bisschen früher los muss. Entschuldigen Sie das bitte, aber wir haben hier kompetente Vertreter der ARD. Vielen Dank.
Danke Ihnen, Herr Marmor. Sie bleiben uns noch erhalten. Herr Wilhelm, Herr Marmor hat es angesprochen, der BBC-Generaldirektor Tony Hall hat am Montag betont, die Werte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu erhalten sei heute wichtiger denn je. Die Intendantensitzung hier in Hamburg war auch gleichzeitig die erste nach der Ministerpräsidentenkonferenz am 21. März, wo die Länder ja auch ein deutliches Bekenntnis zur zukunftsfähigen Ausgestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks abgegeben haben. Und dieses Thema Auftragsstrukturfinanzierung war ja auch im Intendantenkreis sicher eine Diskussion.
In der Tat. Also wir erleben ja ein spannendes und bisweilen auch spannungsgeladenes Jahr in der Medienpolitik. Wenn Sie sich nur ansehen, die Programme der in den 16 Landtagen vertretenen Parteien, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betreffend, da gibt es eine große Vielfalt an Positionierungen. Und wenn man dann wiederum die Notwendigkeit nimmt, dass nach unserem Grundgesetz ja Rundfunk Ländersache ist, dass sich also 16 Landtage immer wieder verständigen müssen, die aber in ganz unterschiedlicher Farbenvielfalt regiert werden, dann zeigt das, wie komplex die Aufgabe ist. Die Diskussionen gehen ja jetzt doch schon 2 Jahre. Und von Ministerpräsidentenkonferenz zu Ministerpräsidentenkonferenz kristallisieren sich bestimmte Lösungsansätze heraus. Der Lösungsansatz, von dem wir in den jüngsten Dokumenten immer wieder gelesen haben miteinander und wo wir natürlich auch konstruktiv die Gespräche der Länder begleitet haben, sind verbunden mit den Stichwörtern Budgetierung und Indexierung. Und parallel dazu haben wir allerdings das geltende Verfahren, das KEF-Verfahren. Und solange das Recht nicht geändert ist, sind wir gehalten, uns im geltenden Recht zu bewegen. Das bedeutet, dass wir mit Ablauf des Monats April eine Anmeldung abgeben werden für den finanziellen Bedarf in den Jahren 21 bis 24 bei der KEF, der Unabhängigen Sachverständigenkommission, die dann wiederum bis Jahresende etwa diese angemeldeten Zahlen, und das sind viele, viele hundert Seiten mit einer ganzen Reihe von einzelnen Ausweisen dessen, was wir an Kosten erwarten in diesen 4 Jahren, 21 bis 24. Die KEF also wird dann bis Jahresende eine Empfehlung aussprechen. Diese Empfehlung geht dann zunächst an die 16 Regierungschefs der Länder. Und wenn eine Einigung darauf möglich ist, auf die KEF-Empfehlung, dann geht es in die Ratifizierung in 16 Landtagen, um am Ende dann pünktlich zum 01.01.21 Gesetzeskraft zu erreichen. Das ist das bisherige Verfahren. Und zugleich, wie gesagt, die intensiven Gespräche im Länderkreis, vor allem in der Rundfunkkommission der Länder, über die Frage, kann denn eventuell eine neue Regelung gelingen? Und zu letzterem ist uns keine verlässliche Prognose möglich. Ich hatte darauf hingewiesen, wie komplex die Aufgabe ist, bei 16 Ländern mit ganz unterschiedlichen Koalitionen am Ende die Schnittmenge auch zu finden. Was uns sehr gefreut hat, war das klare Bekenntnis in allen jüngeren Dokumenten der Regierungschefs der Länder zur Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und auch zu einer Zukunft, in der diese hohe Qualität weiterhin möglich sein wird. Wir lesen das so, dass ein Teuerungsausgleich für uns nötig ist, um diese Qualität zu halten. Andernfalls müssten die Länder klar sagen, was an dem Auftrag wegfallen soll. Und wir haben allerdings immer wieder auch sehr dafür geworben, dass der Auftrag breit bleibt, dass wir also wirklich im Leben der Menschen alltäglich weiterhin präsent sein können, dass wir nicht nur in einer Nische anbieten für Minderheiten, sondern dass tatsächlich viele Millionen Menschen, also die weit überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, so wie das bisher der Fall ist, in ihrem Leben die Angebote in Hörfunk, Fernsehen und auch in den digitalen Angeboten intensiv nutzen möchte und nutzen kann. Also das bedeutet insbesondere auch, dass wir nicht in gar nicht leistbare permanente Abgrenzungen kommen müssen. Was gehört zu Unterhaltung, was gehört zu Kultur, was gehört zu Information? Das ist Teil der Rundfunkfreiheit, hier jeweils die eigene Handschrift zu wählen für die künstlerische, für die journalistische oder dramaturgische Gestaltung von Filmen, von Dokumentationen, von Magazinen oder Sendungen, Gesprächssendungen aller Art, und hier sozusagen in eine Kategorienbildung gedrängt zu werden durch den Gesetzgeber, schien mir nicht angemessen, aber auch nicht wirklich leistbar. Wir haben ja so viele Angebote, die in der Tat Merkmale unterschiedlichster Genres aufweisen. Und solange das sozusagen in der Qualität stimmig ist, solange das Publikum solche Angebote schätzt, fände ich es bedauernswert, wenn man hier also eine Art von Gängelung oder staatlicher Steuerung im Kleinen hätte. Also das ist sozusagen das eine große Feld, über das wir gerne gleich miteinander in die Diskussion kommen können. Das zweite ist, was uns ja genauso aufgetragen ist vom Gesetzgeber, immer wieder zeitgemäß das Angebot inhaltlich fortzuentwickeln, also innovativ zu bleiben, den vielen neuen Themen, die entstehen in unserer Gesellschaft, den vielen neuen Fragestellungen, die Menschen in unserem Land haben, Raum zu geben, aber auch eben die digitale Entwicklung nicht zu verschlafen, sondern die vielen neuen Nutzungsszenarien, die es in der Öffentlichkeit gibt, die neuen Ausspielwege immer wieder auch abzubilden. Und gerade dazu haben wir in diesem Jahr schon eine Reihe von wichtigen Weichenstellungen getroffen. Mit der Kernaussage, dass wir uns nicht verzetteln wollen in der digitalen Welt mit vielen, vielen Angeboten, die jeweils nur eine ganz schmale Nutzungsbasis haben, sondern dass wir die wertvollen Inhalte stärker bündeln wollen in großen Leitangeboten, also etwa der Mediathek oder der Audiothek, die beide ja einen großen Erfolg verbuchen können, oder in dem Sportschau-Angebot, dem Kicker-Angebot. Und hier ist sozusagen sehr wichtig, immer wieder dann Angebote auch zu überführen. Also das heißt nicht, dass Inhalte damit wegfallen, sondern dass wir weggehen von einer Standalone-Lösung vieler wertvoller Inhalte, sondern versuchen tatsächlich dann auch die Angebote zu integrieren, etwa bei der Tagesschau mit ihrem hervorragenden digitalen Angebot, in der Mediathek, in der Audiothek. Also Werterhalt für das Publikum, aber bessere Auffindbarkeit. Und das ist ja auch die Erfahrung ganz vieler Medienunternehmen. Wenn man es wirklich immer up to date halten möchte, wie digitale Angebote bestmöglich präsentiert werden, bedingt das einen ständigen begleitenden Aufwand. Und das können Sie natürlich für wenige Leuchtturmangebote besser leisten als für hunderte von zum Teil dann auch nur sehr kleinen Angeboten. Die Inhalte, um es nochmal klar zu sagen, bleiben erhalten, aber unser Ziel ist, über das wir uns sehr intensiv ausgetauscht haben, doch eine stärkere Integration von Inhalten dann in großen digitalen Markenangeboten, die auch gut gefunden werden. Wir sprechen ständig, auch in dieser Sitzung, aber das ist ein niemals abgeschlossener Prozess, auch über die Frage, in welchen Partnerschaften können wir denn im Digitalen auch unsere Inhalte zusätzlich vertreiben? Also wer passt zu uns, wer passt nicht zu uns? Die Diskussion gibt's, wie auch Tony Hall in seinen Gesprächen hier noch deutlich gemacht hat, überall in der EBU. Wir sprechen da auch viel untereinander, welche Erfahrungen die Kolleginnen und Kollegen jeweils machen. Also wie können wir in bestimmten Partnerschaften auch unsere Angebote weiterbringen? Sie haben das ja auch erlebt, dass etwa bei Magenta TV sowohl ARD als auch ZDF mit eigenen Channels präsent sind. Solche Lösungen entstehen nicht zufällig und auch nicht dadurch, dass irgendjemand mal an die Tür klopft, sondern da versuchen wir auch sozusagen eine strategische Klärung vorzuschalten, wie wir uns tatsächlich aufstellen wollen. Eine Faustregel gilt überall für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Europa, nämlich die Notwendigkeit der Stärkung der eigenen Plattformen. Also, dass wir nicht nur unsere wertigen Inhalte überall anbieten, sondern dass wir tatsächlich sehr viel stärker differenzieren, welche Inhalte wollen wir primär über die Mediathek, über die Audiothek und dergleichen bieten und dann vielleicht das Interesse wecken bei YouTube oder Facebook, aber nicht alle Inhalte dort dann schon sozusagen in dem vollen Umfang auch vorhalten. Ganz wichtiger Aspekt. Und ja, ansonsten, wir haben über das Thema der KEF-Anmeldung, die wie gesagt Ende April abzugeben ist, uns auch ausgetauscht. Wir werden Ende dieses Monats eine verantwortungsbewusste Anmeldung abgeben. Wir haben diesmal eine Besonderheit, die sich so in früheren Anmeldungen nicht ergeben hat, dass wir auf der Seite unserer Erträge, also der Einnahmen, eine noch nicht geklärte Situation haben. Sie erinnern sich, im Juli vergangenen Jahres hat das Bundesverfassungsgericht die Befreiungsnotwendigkeit für Zweitwohnungen verbunden mit der Aufforderung an den Gesetzgeber, eine Lösung zu finden, die dann aber auch den Anstalten einen finanziellen Ersatz dafür verschafft. So steht es ja im Tenor des Urteils aus Karlsruhe. Und die Länder haben ihr Modell noch nicht miteinander festgelegt, in welchem Umfang sozusagen diese Zweitwohnungsbefreiungen am Ende erfolgen werden. Und wir haben aber auch noch nicht die genaue Zahlenbasis, denn nach dem Grundsatz der Datensparsamkeit, also eine besondere Ausprägung des Datenschutzrechts in Deutschland, das ja auch auf Verfassungsrecht beruht, nach dem Grundsatz der Datensparsamkeit haben wir bisher nicht differenziert zwischen Erst- und Zweitwohnsitz, sondern es war einfach Wohnung. Und in den ganzen Dateien, etwa des Beitragsservice findet sich sozusagen nicht die genaue Ausweisung, was ist eine Zweitwohnung und was ist eine Erstwohnung. Diese Zahlenbasis, von wie vielen Zweitwohnungen gehen wir überhaupt aus in Deutschland, auch die ist derzeit noch nicht vollständig geleistet. Und das ist einer der Aspekte, warum sozusagen wir noch eine hohe Volatilität haben bei den Annahmen über die Einnahmen. Und der zweite Punkt ist der wiederum durchgeführte Meldedatenabgleich im Jahr 2018 ist noch nicht vollständig ausgewertet. Und auch aus dieser Fragestellung heraus können sich noch die eine oder andere Verschiebung oder Ungenauigkeit in den heutigen Zahlen ergeben. Deshalb also ist es müßig, nach unserer Auffassung heute schon zu spekulieren, sondern wir müssen diese Klärungen insbesondere auch durch den Landesgesetzgeber dann noch abwarten, um zu sehen, wie genau unsere Zahlenverhältnisse sind.
Soweit die Zusammenfassung der medienpolitischen Gemengelage, würde ich es mal nennen. Herr Wilhelm, danke dafür, auch zu dem, was sich innerhalb der ARD tut und welche Anstrengungen wir hier unternehmen. Lassen Sie uns kurz ein Thema noch beleuchten, das wir bei der ARD-Pressekonferenz im September vergangenen Jahres vorgestellt haben. Wir hatten hier über das Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen informiert. Und Herr Wilhelm, Sie hatten auf die Risiken des ursprünglichen Entwurfs für den investigativen Journalismus aufmerksam gemacht. Hier gibt es ja nun eine recht erfreuliche Entwicklung.
Ja, in der Tat. Also mich freut das sehr, weil ja in den ersten Kommentaren und Reaktionen das Anliegen als nicht besonders berechtigt bezeichnet worden ist, als wir das sozusagen öffentlich zum Thema gemacht haben. Tatsächlich hat der weitere Gang der Dinge gezeigt, dass das Anliegen sehr wohl berechtigt war, den investigativen Journalismus sehr gut und schnell gelungen ist, zu einem breiten Bündnis zu kommen, der unterschiedlichsten Organisationen. Die beiden Verlegerverbände, VDZ und BDZV, haben mit uns gemeinsam, aber auch mit dem Presserat, mit VNet, mit ARD, ZDF und Deutschlandradio, sich dann verbunden, eingesetzt für eine praxistaugliche Umsetzung, dass also nicht der deutsche Gesetzentwurf noch über den europäischen Entwurf hinausgeht, sondern dass er sich in den Regelungen des europäischen Rechts dieser Richtlinie bewegt. Sie wissen ja, Richtlinien müssen immer umgesetzt werden. Verordnungen aus Europa wirken unmittelbar wie Gesetze, aber bei Richtlinien gibt es ja immer den Umsetzungsspielraum. Und es gab dann eine ganze Reihe von Kontakten mit Abgeordneten des Deutschen Bundestages, aber auch mit Ländern über den Bundesrat. Und wir haben jetzt zuletzt am Freitag der vergangenen Woche alle unsere Anliegen durchgebracht und das Gesetz ist so verabschiedet worden, dass wir glauben, die Risiken für den investigativen Journalismus haben wir jetzt so sehr minimiert, wie das nur irgend möglich ist. Es ist zum Beispiel klargestellt worden, dass die Verbote zur Erlangung und Verbreitung von Geschäftsgeheimnissen im Bereich der Ausübung des Rechts der freien Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit nicht gelten. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Und der Begriff des Geschäftsgeheimnisses ist auch entsprechend der bisherigen Rechtsprechung auf Informationen beschränkt worden, an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht. Es drohte ja die Situation, dass der jeweilige Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses das mit einem weiten Ermessen selber definieren konnte und Journalisten wären dann von einer so weiten Definition betroffen worden. Und jetzt ist es wirklich eine deutlich engere Definition. Also hier haben wir wirklich sehr konzentriert als Medien insgesamt zusammengearbeitet. Ich bedanke mich in dem Zusammenhang auch bei unserer Generalsekretärin der ARD, Dr. Susanne Pfab, die hier auch als Sachverständige im Rechtsausschuss des Bundestages angehört worden ist und in vielen Gesprächen hier Dinge bewegen konnte. Also insgesamt glaube ich eine gute Leistung auch in Bundestag und Bundesrat zugunsten der Grundlagen des Journalismus.
Bevor wir Herrn Harris zu uns bitten, den ich aber schon einlade, sich auf den Weg zu machen, weit ist er ja nicht, würde ich gerne als letzten Punkt, Herr Wilhelm, noch ansprechen, auch in der Überleitung dann auf die programmlichen Schwerpunkte, die Diskussion über die Berichterstattung zum Brand in der Kathedrale Notre-Dame in Paris. Auch im Intendantenkreis ist dazu ja auch aus programmlicher und der berichterstattenden Sicht ausführlich diskutiert worden. Vielleicht auch hier noch als Überleitung auch zum programmlichen Teil von Herrn Herres eine kurze Zusammenfassung von Ihnen.
Ja, sehr gerne. Also zunächst ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir aus allen Fällen von Breaking News immer wieder auch lernen wollen. Ich erinnere mich an viele Ereignisse der letzten Jahre, wo es immer eine umfassende Manöverkritik gab, sowohl der Chefredakteurskonferenz, aber auch, wo nötig, dann im Intendantenkreis. Wir haben ja eine andere Situation als viele öffentlich-rechtliche Sender in Europa. Wir haben keinen Nachrichtenkanal. Aus dem Grund, weil der Gesetzgeber, also die 16 Länder, keinen Auftrag für einen Nachrichtenkanal erteilt haben. Das war über die Jahre sozusagen immer geschuldet der Interessenabwägung, weil es ja aus dem frei finanzierten Journalismus mit NTV und N24 Nachrichtenkanäle gab. Wir müssen uns also sozusagen behelfen, einerseits mit den Möglichkeiten im Vollprogramm, im ersten deutschen Fernsehen über Tagesschauen, Extraausgabe von Tagesschau oder Tagesthemen mit Brennpunkten, mit Weltspiegel Extra und anderen Formaten, solchen Ereignissen Raum zu geben. Und auf der anderen Seite haben wir mit der Website tagesschau.de, aber auch der App der Tagesschau viele Möglichkeiten mit Livestreams und der eben schnellen Reaktion bei besonderen Herausforderungen. Und Tagesschau 24 ist sozusagen auch ein weiteres Gefäß, über das wir, ohne dass es im rechtlichen Sinne ein Nachrichtenkanal sein darf, Angebote machen können bei besonderen Situationen. So wie es sich uns darstellte, und wir hatten gestern noch einen Austausch mit Jörg Schönenborn, der ja federführend ist für das Studio in Paris, mit den Chefredakteuren von ARD Aktuell und der ARD, also Herrn Dr. Knifke und Herrn Becker, und haben dazu unterschiedliche Aspekte beleuchtet. Das Studio in Paris ist nach unserer Überzeugung schnell tätig geworden. Also in weniger als einer Stunde von den ersten Eilmeldungen bis zu einem fertigen Stück in der Tagesschau um 20 Uhr wurde hier sehr schnell gearbeitet. Die Situation veränderte sich ja auch in dieser Stunde. Zum Beispiel ist der Vierungsturm der Kathedrale Notre-Dame eingestürzt. Da musste der Bericht sozusagen noch einmal überarbeitet werden. Und was moniert wurde, dass der Aufmacher das juristische Verfahren um den ehemaligen VW-Chef Winterkorn war. Es schmerzt mich, wenn in Kommentaren tatsächlich für möglich gehalten wird, dass die diensthabenden Nachrichtenredakteure das Ereignis Notre-Dame für nicht das Erstwichtige gehalten haben. Und die naheliegende Antwort, dass es an anderen Themen gelegen haben muss, als an einer falschen Einschätzung der journalistischen Reihenfolge dieses Tages, da kommen leider die wenigsten drauf. Tatsächlich war es so, dass auch aufgrund der Notwendigkeit der Überarbeitung dieses Stücks, wegen der Veränderungen am Brandort, das Stück erst um 19.59 Uhr überspielt wurde und es einfach nicht gereicht hat für die Position 1, sondern es dann in der Sendung platziert wurde, sobald es fertiggestellt war. Und jeder, der aktuell berichtender Fernsehjournalist ist, ob im öffentlich-rechtlichen oder im privat finanzierten Fernsehen, kennt natürlich den besonderen Zeitdruck, unter dem solche Berichte entstehen, wo zum Teil, wie es auch hier der Fall war, der Kommentar dann noch live gesprochen werden muss, weil die Übertragung sozusagen nicht mit dem fertigen Stück zeitlich möglich war. Gleiches gilt auch für den Brennpunkt, der auch unter dem Aspekt, dass sich der Reporter ja zum Ort selber begeben musste auf die Ile de la Cité, es gar nicht möglich war. Was allerdings eingeräumt wurde, und das entsprach auch unserer Bewertung im Intendantenkreis, es hätte uns gut zu Gesicht gestanden, wenn wir um 21 Uhr noch einmal eine Tagesschau-Extra-Ausgabe mit einer Schaltung nach Paris oder einem weiteren Stück über die Entwicklung der dann letzten Stunde gehabt hätten. Wir haben das mit Bedauern zur Kenntnis genommen, dass das so nicht gelungen ist. Allerdings möchte ich auch sagen, dass so manche Bewertung, die zu lesen war, die uns sozusagen nicht ein Minimum an Sachverstand zubilligen mochte, dass das wirklich grundlos ist. Gerade die Redaktion der Tagesschau hat wirklich in vielen Jahren gezeigt, dass sie leistungsfähig ist und sehr klar orientiert ist, auch an journalistischen Maßstäben. Also insgesamt haben die Kolleginnen und Kollegen einen großen Einsatz gezeigt, mit der Einschränkung, wie ich sie genannt hatte, dass wir uns auch gewünscht hätten, hier um 21 Uhr noch mit einem zusätzlichen Stück präsent zu sein. Und darüber hinaus gab es aber auch in den Informationsradios der ARD, weil Radio das sehr schnelle Medium ist und auch nicht diesen technischen Aufwand leisten muss wie das Fernsehen, sofort ausführliche Unterrichtungen in einer ganz, ganz dichten Frequenz, aber auch Tagesschau.de und die anderen digitalen Nachrichten-Apps, von denen wir uns am Abend selber wie Millionen Leute auch ein Bild der Lage machen konnten, haben hier sich wirklich auch bewährt. Ja, vielen Dank.
Danke, Herr Wilhelm. Herr Harris, das Thema Berichterstattung in Notre Dame war ja auch im Internantenkreis ausführlich aufgearbeitet worden. Herr Wilhelm hat vieles jetzt schon eingeordnet. Herr Becker und Herr Kniffke haben sich gestern geäußert. Vielleicht zum Einstieg Ihres programmlichen Teils auch noch ganz kurz als Abbinder Ihre Sichtweise darauf. Und dann gerne die anderen programmlichen Themen.
Ja, der ARD-Vorsitzende hat so umfangreich erläutert, dass ich eigentlich nichts zu ergänzen habe. Vielleicht nur so viel, weil das auch immer auftaucht. Auch Ihre Berichterstattung, wenn Sie es heute mal gesehen haben, ist ja sehr differenziert und vielseitig. Es reicht von, die haben das verschlafen bis hin, die haben alles richtig gemacht und irgendwo liegt die Wahrheit, wie so oft dann in der Mitte. Das ist gesagt worden. Eine Ergänzung vielleicht nochmal in dem Punkt Brennpunkt. Kritik, warum kein Brennpunkt? Wir haben immer klare Kriterien auch, wenn wir das Programm ändern für einen Brennpunkt. Und ein ganz wesentliches Kriterium ist in der Tat, kann man in dem Brennpunkt, der ja immer anschließt an die 20-Uhr-Ausgabe, die ja umfassend berichtet, kann man in dem Brennpunkt noch einen Mehrwert bieten? Gibt es etwas, wo man sagen kann, wir sind in der Lage, im Anschluss an die 20 Uhr tatsächlich über die aktuelle Berichterstattung in der Hauptausgabe hinaus noch Hintergründe zu liefern? Und wenn Sie mal realistisch sich die Situation vorstellen, sage ich, im Ergebnis hätten wir eine brennende Kirche zeigen können um 20.15 Uhr. Und das wollten wir nicht, weil da gab es nicht viel mehr an Informationen. Man wusste, die Feuerwehr ist im Großeinsatz, aber mehr konnte man dort nicht absehen. Und wir wollten auf keinen Fall auch die Logistik in Paris gefährden durch eine Sonderanstrengung, die jetzt nicht mehr gebracht hätte, sondern haben gesagt, wir schonen unsere Ressourcen, um dann im Verlauf des Abends in einer sehr umfangreichen Tagesthemenausgabe mit Überlänge auch Hintergründe erste liefern zu können und in einer weiteren Tagesthemen-Extra-Ausgabe, die wir dann im späteren Programm haben. Während des laufenden Programms haben wir deswegen mit Crawls informiert. Das machen wir in solchen Situationen. Und ich sage, in der Gesamtabwägung mit den Einschränkungen, die Uli Wilhelm skizziert hat, Shit happens, technische Panne, Mist mit dem Aufmacher in der 20 Uhr. Natürlich wäre das auf der 1 gewesen. Und der Selbstkritik, 21 Uhr hätte man auch nochmal das Programm öffnen können. Mit diesen Einschränkungen, glaube ich, haben wir das angemessen verarbeitet. Und wenn man über Hintergründe redet, dann will ich das noch erwähnen. Wir hatten ja gestern Abend ein Weltspiegel extra, das von 4,49 Millionen Zuschauern gesehen wurde, 16%, also das Interesse ist groß. Und das ist dann so, an dem Tag danach kann man natürlich sehr viel mehr auch an Hintergründen liefern, weil in dem Moment war bekannt, wie groß ist das Ausmaß der Schäden, was konnte an Schätzen gerettet werden, wie steht es um die Möglichkeit des Wiederaufbaus. Sie kennen das alles. Und da hat man dann die Substanz, um auch zu sagen, ja, jetzt können wir das Programm aufmachen für eine Hintergrundanalyse.
Danke, Herr Harris. Aber es gibt noch einen Ausblick auch von Ihnen auf programmliche Schwerpunkte im Ersten. Da könnten wir jetzt eigentlich gleich damit weitermachen, wenn Sie möchten.
Gern. Also ein Schwerpunkt im Mai wird natürlich die vor uns liegende Europawahl sein. Wir werden vor den Europawahlen so umfangreich wie nie zuvor über das Thema Europa in allen Facetten in Regeln wie in Sondersendungen berichten im ersten deutschen Fernsehen. Ungefähr das doppelte Volumen dessen, was wir im Jahr 2014 gemacht haben, weil wir davon überzeugt sind, und das wissen Sie auch alle, Europa steht vor riesigen Herausforderungen, Brexit, Flüchtlingskrise, populistische, nationalistische Bewegungen und viele andere Themen mehr, die Sie alle kennen. Und deswegen haben wir uns entschieden, mit großen Schwerpunkten und auch zur besten Sendezeit das Thema Europa umfangreich im Programm des Ersten abzubilden. Dazu gehört natürlich eine Wahlarena mit den Spitzenkandidaten, mit Timmermans und Weber, die um 20.15 Uhr laufen wird, aber auch zwei Montage, wo wir mit Dokumentationen um 20.15 Uhr ins Programm gehen, etwa zum Thema Wirtschaft oder zum Thema Populismus, die anschließend in Diskussionen aufgegriffen werden. Und das Ganze wird ergänzt. Das erste ist ein wichtiges Programm der ARD, aber nicht das einzige. Ergänzt durch ein umfangreiches Online-Angebot, auch so umfangreich wie nie zuvor. Sie finden die Einzelheiten in der Pressemitteilung, die wir Ihnen dazu verfasst haben. Und die dritten Programme werden auch sehr umfangreich über Europa berichten, mit vielen Projekten. Ich will nur eins erwähnen, der RBB plant ein Projekt 24 Stunden, das ist tatsächlich 24 Stunden dann Programm, Europe, the Next Generation, wo es um junge Menschen in ganz Europa geht, 24 Stunden en suite im RBB zu sehen und auch auf ARD Alpha, die es übernehmen werden, und andere Dritten werden es nicht komplett übernehmen, aber doch in Zusammenfassungen und in großen Strecken auch abbilden. Aber das ist nur eins von vielen Beispielen. Arte Phoenix werden selbstverständlich auch auf die Europawahl eingehen und nicht zuletzt natürlich unsere Hörfunkwellen, und auch darüber haben wir intensiv gesprochen, so dass wir, glaube ich, in toto als System da uns zumindest vorgenommen haben, ein umfassendes Bild der Lage in Europa zu vermitteln. Dann freue ich mich, dass wir eine Reihe fortsetzen, die wir im vergangenen Jahr gestartet haben. Ein junges Reportageformat vom Y-Kollektiv, Radio Bremen ist federführend. Das ist hervorgegangen aus einem Angebot von Funk einmal. Und wir haben es im letzten Jahr ausprobiert, eine Reportagestaffel von jungen Autoren, die mit einer ganz anderen Handschrift an die Sache gehen, sehr subjektiv, mit Haltung, sehr frech und auch sehr zugespitzt. Und davon werden wir im Mai auch drei neue Ausgaben im Programm haben. Den Duktus können Sie schon den Titeln entnehmen. Ein Format heißt Scheiß Job Bulle. Arsch hoch Deutschland ist die zweite Reportage. Und die dritte heißt Deutschland den Deutschen. Einzelheiten dazu finden Sie auch in der entsprechenden Pressemitteilung. Und dann setzen wir etwas fort, was wir seit 19 Jahren machen und was sich wirklich auch bewährt hat, nicht wegen der überragenden Akzeptanz im Programm, deswegen machen wir es auch nicht, sondern weil daraus viele Nachwuchsautoren, Regisseure, Talente, Kreative hervorgegangen sind. Das ist die Reihe Debüt im Ersten. Mit 12 neuen Filmen gehen wir an den Start von Nachwuchsmachern. Und das sind sehr experimentelle, auch gewagte Handschriften. Und das sitzen wir sehr bewusst. Und wenn Sie in die Geschichte mal gucken, sind viele große Filmemacher haben mal da angefangen und bedienen uns heute auf ganz anderen Strecken. Das werden wir weiter pflegen. Und nicht zuletzt haben wir gesprochen, und dann will ich es auch nicht zu lang machen, über ein Thema, das eigentlich sehr originär zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk passt, das Thema Bildung. Und wir werden in diesem Jahr eine Themenwoche Bildung veranstalten. Der WDR ist Federführer, weil wir der Überzeugung sind, dass dieses Thema Bildung für eine Nation wie Deutschland unter Zukunftsgesichtspunkten ein ganz essentielles ist. Und das wird ein Schwerpunkt über alle Genres im Ersten und natürlich über alle Medien, die uns als ARD zur Verfügung stehen.
Vielen Dank, Herr Harris. Soweit der Überblick an Themen, den wir Ihnen aktiv anbieten wollten, hier im ersten Teil unserer Pressekonferenz. Sie kennen unsere Tradition. Wir räumen viel Platz auch Ihren Fragen ein, und dafür ist jetzt die Zeit gekommen. Zum Hinweis an alle Kolleginnen und Kollegen, die uns über den Livestream verfolgen. Sie haben über das Chat-Tool die Möglichkeit, auch Fragen mir direkt hier aufs Podium zu schicken. Ich würde aber gerne, und da sind wir ganz klassisch, den Kolleginnen und Kollegen die erste Frage erteilen, die den Weg hierher nach Hamburg gesucht haben. Melden Sie sich gerne. Ich habe Herrn Buß als erstes gesehen, danach Herr Bure, bitte. Warten Sie kurz aufs Mikrofon, dann hören auch die Kollegen im Stream Ihre Frage.
Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen, überraschenderweise zu Notre Dame, zur Berichterstattung. Herr Wilhelm, Sie haben ja schon erklärt, die Politik hat Ihnen gar keinen Auftrag gegeben für einen klassischen Nachrichtenkanal wie BBC 24 etc. Nun gibt es ja dennoch ein Bedürfnis auch an Live-Berichterstattung. Das hat man gestern auf Twitter zum Beispiel verfolgen können. Sonja Mikic hat gefragt, wofür gibt es denn Tagesschau 24? Uli Deppendorf hat das eingefordert. Also sozusagen gute Kenner des Systems, aber auch viele Nutzerinnen und Nutzer. Zwei Fragen dazu. Tagesschau.de hat unter anderem Uli Deppendorf geantwortet, hier finden Sie einen Livestream, der also auf Tagesschau.de eingebettet war. Der war allerdings unkommentiert. Inwiefern entspricht so ein Angebot dann den journalistischen Standards des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Und die andere Frage, auch Armin Laschet hat sich ja geäußert, auch auf Twitter, und hat bemängelt, dass die ARD nicht live sei. Inwiefern würde sie denn einen Nachrichtenkanal, eine Beauftragung reizen, damit die ARD vielleicht auch zeigen kann, was sie kann? Hätten Sie daran letztlich ein Interesse und würden das forcieren? Oder sagen Sie, ach, ist uns vielleicht ganz recht, dass wir nicht ständig immer alles live machen müssen?
Sie locken mich auf ein wahres Minenfeld, weil es in der Tat ja schon frei finanzierte Nachrichtenkanäle gibt, die ja auch sich gut etabliert haben und wo auch respektierte Kolleginnen und Kollegen arbeiten von uns. Es ist letztlich eine Sache des Gesetzgebers. Der Gesetzgeber hat ja in intensiven Beratungen, soweit ich mich erinnere, zwei möglichen Beauftragungen eine klare Absage erteilt. Das eine war ein Spartenkanal für Sport in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft, der klar unter Verweis auf schon vorhandene frei finanzierte Angebote nicht für möglich erachtet worden ist. Und das andere war beim Thema Nachrichtenkanal. Nun ist es so, wenn man es fair vergleicht, und wir haben ja alle, wie im Prinzip ja jeder interessierte Zeitgenosse, am Abend intensiv über alle möglichen verfügbaren Angebote online das Geschehen verfolgt, über die Angebote der öffentlich-rechtlichen Kollegen in Frankreich, über Reuters, über BBC, über das, was die Zeitungen hatten. Die Online-Bilder unterschieden sich nicht groß. Das waren zum Teil ja sogar die aus der gleichen Quelle. Das identische Signal, das in der Tat eine Art Zeugen schafft, nur durch Kamerabilder vermittelt hat. Wackelige Bilder, die einfach ganz unter dem Eindruck des Geschehens standen, ohne dass auch schon wirklich in der Sache analysiert und kommentiert werden konnte. Niemand wusste zu dem Zeitpunkt, was ist die genaue Ursache des Brandes. Niemand konnte sagen, wird das zum Verlust der ganzen Kathedrale führen am Ende oder kann die Grundstruktur bewahrt werden? Welche Aussagen wird es geben zum Thema Wiederaufbau? In welcher Zeitspanne wird er möglich sein? Und vieles, vieles andere mehr, was allen Leuten natürlich sofort am Herzen lag zu erfahren. Und ich glaube, hier haben wir die Möglichkeiten, die eben in einer solchen Situation gegeben sind, ausgenutzt, auch durch Übernahme von zwei Signalen. Einerseits von Reuters, wenn ich das richtig im Kopf habe, sonst müsste das Markus Barnheim, der ja auch anwesend ist, besser ergänzen. Und das andere war APTV, habe ich es richtig im Kopf? APTN, jawohl. Also zwei sozusagen Signale, die wir da im Wechsel schalten konnten und immer wieder mit den Informationen, die halt dann verfügbar waren im Laufe dieser bangen Minuten des Zusehens und Erleidens, was mit diesem weltberühmten Kathedralbau eben passiert. Natürlich hätten wir im Prinzip die Kraft und die Erklärkompetenz, auch größere Leistungen permanent zu stemmen. Aber hier ist die Entscheidung des Gesetzgebers zu respektieren. Das gilt für alles. Wir verleihen uns ja den Auftrag für alle Arten von Angeboten nie selbst, sondern der Gesetzgeber wägt das ab. So war das etwa, als wir die Entscheidungen bekamen in den 90er Jahren über die Nachrichtenwellen im Hörfunk. Also da wurde ja dann auch jeweils punktgenau beauftragt, etwa ein Programm wie B5 aktuell in meinem Haus und die entsprechenden Wellen in den anderen Häusern oder Klassikprogramme und dergleichen mehr. Und so ist es halt die Arbeitsteilung, wenn Sie so wollen, und mir den kleinen Ausflug gestatten, in unserem Rechtssystem ist die, der Gesetzgeber muss die Rundfunkordnung positiv gestalten, also er kann sich nicht einfach nicht äußern zur Frage, welche Angebote wir machen dürfen, sondern er muss beauftragen, sagen, welche Art von Angeboten es geben soll. Die Anstalten haben dann die Programmautonomie und die Rundfunkfreiheit. Das heißt, sie müssen unabhängige Programme, unabhängig von Partikularinteressen, Parteiinteressen, staatlichen Interessen, diese Programme gemäß des Auftrags gestalten und erstellen. Und die KEF hat sozusagen die Aufgabe, immer wieder zu überprüfen, wie ist der Finanzaufwand, den wir hier veranschlagen, ist der jenseits dessen, was man als wirtschaftlich bezeichnen muss, oder ist es diesseits dessen? Und in diesem Dreieck kann man nicht hin und her springen, bei dem wer gerade welche Lösung gerne hätte, sondern das ist wirklich Verfassungsrecht, dass hier die Zuständigkeiten so klar zugewiesen sind. All das dient letzten Endes auch dem Schutz der Rundfunkfreiheit und damit der Freiheit in unserem Land.
Nachfrage, nochmal das Mikro bitte.
Danke. Der Gesetzgeber muss das letztlich entscheiden. Sie haben aber die Möglichkeit, sich anzubieten und Modelle auch zu forcieren oder die Hände in den Schoß zu legen. Wenn es um die europäische Plattform geht, sind Sie seit Monaten sehr stark unterwegs. Sie sind für einen News-Kanal, nenne ich es jetzt mal, aber nicht unterwegs. Das ist schon eine bewusste Entscheidung von Ihnen, oder? Und vielleicht auch der ARD.
Nein, das ist also erstens sowieso nicht der ganzen ARD, weil ja jeder von uns immer nur letzten Endes für sich selber sprechen kann. Ich kann nur sagen, wir bemühen uns im Rahmen der beauftragten Gefäße, die wir haben, die Erklärkompetenz überall auszubauen. Sie sehen das ja daran, dass Formate wie Weltspiegel Extra erst jüngeren Datums sind. Das haben wir bewusst mit dazugenommen, um sozusagen immer wieder auch in der Fläche des Vollprogramms vertieft Sachverhalte darzustellen. Wir bauen unsere Internetportale aus, indem wir mehr Aktualität, aber auch mehr Erklärkompetenz aufbauen. Das hat ja auch sofort zu der entsprechenden Diskussion mit den Verlegern geführt und auch mit dem Verband VNet und immer wieder neuen, zum Teil sehr diffizil ausgestalteten Kompromissen dann durch den Gesetzgeber, wo welches Angebot zulässig ist und wo es zu sehr eingreift in die Interessen anderer schon etablierter Marktakteure. Also von daher, wenn Sie das realistisch betrachten, ist der Spielraum, den wir da haben, nicht besonders groß, aber der Wunsch des Publikums und auch vieler Kritiker, die auf uns blicken, wäre natürlich, dass wir in diesem wirklichen Kernbereich unserer Zuständigkeit, nämlich die Information der Bevölkerung bestmöglich zu leisten, dass wir dort auch ein hohes Maß an Freiheit und Gestaltungsmöglichkeiten bekommen.
Herr Buhre war der Nächste von Planet Interview.
Ja, genau. Schönen guten Tag. Auch noch mal ganz kurz zu Notre Dame würde ich nur kurz feststellen. Also weil natürlich gesagt wird, man kann, was weiß ich, eine Stunde nach Ausbruch des Feuers noch nicht viel erzählen oder zwei Stunden danach habe ich mich durchgezappt und es war ja, das muss ich auch korrigieren, es war nirgendwo ein Laufband oder Scroll zu sehen um kurz vor neun. Also ich habe tatsächlich ich bin alle Kanäle durchgegangen und ich habe so ein Laufband nicht gesehen. Die BBC, die Sie ja sehr vorbildlich hier auch immer erwähnen, hat zu dem Zeitpunkt zum Beispiel mit Augenzeugen telefoniert. Sie hat so die Sorgen, denke ich mal, der Bevölkerung und auch der Zuschauer aufgefangen. Das vielleicht nur dazu. Jetzt nochmal zu diesen Laufbändern. Ist das ein großer technischer Aufwand, Laufbänder zu installieren auf einem Sender wie Tagesschau 24?
Frage könnte Herr Harris bitte übernehmen.
Nein, das ist kein großer technischer Aufwand. Wenn Sie es nicht gesehen haben, im ersten hatten wir Crawls und wir haben eine ganz klare Regelung. ARD aktuell, weil das in der Diskussion auch immer aufkommt, sind die Entscheidungswege der ARD zu lang. ARD aktuell hat das selbstverständliche Recht, bei entsprechender Nachrichtenlage aus eigener Entscheidung heraus Crawls im ersten zu setzen, weil wir da gar nicht lange Entscheidungsstrukturen brauchen. Und im ersten sind sie gelaufen mit dem Hinweis dann auf die Tagesthemen, die ausführlicher informiert haben. In Tagesschau 24 habe ich an dem Abend nicht verfolgt, weiß ich nicht, Herr Bornheim, gab es aber auch Crawls, würde ich mal vermuten. Herr Bornheim nickt, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Und nur vielleicht noch einen Satz ergänzen, weil ja auch in einigen der kritischen Artikel angemerkt wurde, vielleicht gibt's auch zu viele Zuständigkeiten, zu lange Entscheidungswege, vielleicht auch ein gewisses Wirrwarr an Kompetenzen. Wir haben insoweit schon vor längerem reagiert aus Breaking News Fällen, als ARD aktuell das Recht bekommen hat, in das Programm ein Laufband einzugliedern, wenn ARD aktuell, also diejenigen, die wirklich den Sachverstand haben, was die Nachrichtenlage anlangt, das für angezeigt erhält. Also es ist nicht mehr nötig, dass sich dann vier Instanzen irgendwo in unterschiedlichen Städten einigen, sondern ARD aktuell kann jederzeit in eigener Souveränität sagen, jetzt ist ein Laufband in Tagesschau 24 oder im Ersten oder in beiden angezeigt. Also wäre es so, dass wir das bisher versäumt hätten, dann wäre jetzt Anlass zur Selbstkritik auch in dem Punkt. Tatsächlich aber wurde darauf schon vor Jahren Bedacht genommen und es gibt eben kein ungeklärtes Verhältnis, sondern es ist klar geregelt. Wenn die Nachrichtenprofis sagen, die Lage ist so, dann kann das gemacht werden.
Nachfrage noch, Herr Burer, oder?
Genau, also das war jetzt auch gar nicht meine Frage. Ich habe jetzt eine Frage zur BBC und nur ganz kurz zum Organisatorischen. Sie haben die letzte Pressekonferenz nicht öffentlich gemacht und es gab keinen Livestream. Ich konnte zum Beispiel selber in dem Moment nicht nach München kommen. Warum schränken Sie dieses Angebot dann ein?
Also kann ich gerne handwerklich antworten und die Fachfrage dann zur BBC müssen Sie noch stellen. Wir hatten, wie Sie es kennen, in der Tradition der Presse, die Briefings nenne ich jetzt mal, ob das immer das Format einer Pressekonferenz, wie wir sie hier haben, bietet und auch möglich ist, hängt auch mit Terminen zusammen. Nach der letzten Intendantensitzung gab es die Möglichkeit, nicht es vor Ort zu machen, sondern wir haben es in München angeboten. Jetzt ist es in München in einem sehr kleinen Rahmen gewesen, zu dem Sie auch eingeladen waren, von dem einfach technisch gesehen die Möglichkeit in Streams nicht gegeben war. Also Sie erreichen uns in der Pressestelle. Ich glaube, das haben wir immer eingelöst. Wir beantworten Ihre Fragen so schnell wie möglich. Das hat einfach logistische und handwerkliche Gründe gehabt und keine wertende. Jetzt noch eine Frage zur BBC, genau, dann würde ich gerne die erste Frage aus dem Stream
dran nehmen. Na klar, Tony Hall wurde ja hier schon auch vielfach lobend erwähnt und Ihnen ist wahrscheinlich auch nicht entgangen, dass er besonders in diesem Jahr sich nochmal das Motto Transparenz auf die Fahnen geschrieben hat. Die BBC sagt, sie möchte führend sein beim Thema Transparenz, was sich unter anderem darin äußert, dass, was weiß ich, ich habe hier gerade vor mir so eine BBC-Hitliste der Moderatorengehälter, die BBC auf seiner eigenen Website veröffentlicht. Es ist jetzt vorgesehen, dass alle Gehälter ab 175.000 Euro in Intervallen direkt zuordnbar veröffentlicht werden. Welche Rolle spielt da für Sie die BBC? Werden Sie auch da vielleicht überlegen, dieses Vorbild BBC auch bei sich zu verwirklichen?
In der Form sicher nicht und dafür gibt es sehr gute Gründe. Wir haben ja zum Thema Transparenz eine breite, seit Jahren geführte Debatte in der ARD und haben unendlich viel auf dem Gebiet ja unternommen. Sie kennen das aus vielen Pressekonferenzen, in denen wir drüber gesprochen haben. Inzwischen sind Gehälter von Festangestellten, von Intendanten öffentlich, aber sie können, und das ist ja viel spannender in Wahrheit, weil da ja ein Großteil des Beitragsaufkommens hinfließt. Sie können im Internet schauen auf den einschlägigen Seiten, was wir ausgeben für bestimmte Produktionen, was einzelne Produktionen kosten, wie Minutenpreise aussehen und vieles andere mehr. Das halte ich auch für richtig, dass man als beitragsfinanziertes System über die Verwendung seiner Mittel Rechenschaft ablegt und auch eine Transparenz herstellt, die es nicht nur denen gegenüber denen wir Rechenschaft schuldig sind, möglich macht, sondern jeder Mann und jeder Frau möglich macht, zu gucken, was machen die eigentlich mit unserem Geld. Denn wir sind ja ein Rundfunk, der den Bürgern dieses Landes gehört. Wir sind aber auch ein Rundfunk, der sich in einem Markt bewegt und behaupten muss. Auch das ist unsere Aufgabe. Und da gibt es immer Grenzen von Transparenz und die haben sie an bestimmten Stellen. Und das ist beispielsweise ein Feld, das Sie genannt haben. Sie kennen das andere Feld, haben wir auch schon in der Vergangenheit viel drüber diskutiert. Beim Thema Sportrechte ist das auch immer wieder eine gern gestellte, für mich auch nachvollziehbare Frage. Was gebt ihr denn da aus? Das beantworten wir. Wofür gibt es im Detail aus? Da gibt es dann Grenzen, wo wir sagen, unter Wettbewerbsgesichtspunkten, Marktgesichtspunkten wäre es nicht verantwortlich, das öffentlich zu machen. Und das gilt eben auch bei Moderatorengehältern, insbesondere dort, wo es sich um freie Kreative handelt, die wir beschäftigen. Es gilt auch für Schauspieler, weil wenn sie dort Gagen öffentlich machen, dann lösen sie ja einen Effekt aus, dass es auch Mitbewerber sehen, was bekommt der denn? Und in einem Markt gibt es immer Interessenten, die sagen, oh, den Star der ARD, den hätte ich gern bei mir. Und jetzt weiß ich ja, was ich drauflegen muss, wenn ich den zumindest finanziell zu mir locken will. Und finanziell ist bei der Frage, wo jemand tätig wird, nicht das einzige, aber meistens doch ein sehr ausschlaggebendes Motiv. Und das gilt bei Schauspielergagen genauso. Wenn Sie, da haben Sie natürlich Unterschiede. Und wenn der Kollege A sieht, dass er für eine Rolle, die vergleichbar ist, weniger bekommt als die Kollegin B, dann wird er nicht sagen, das liegt daran, dass die ARD mit mir so klug verhandelt hat, sondern er wird sagen, wieso kriege ich eigentlich weniger? Und deswegen gibt es da ganz schlicht unter Wettbewerbs- und Marktgesichtspunkten klare Grenzen, wo ich sage, da wäre es unvernünftig, auch im Sinne des Beitragszahlers, weil wir nämlich Verteuerungen auslösen würden, wenn wir das täten. Und das wollen wir nicht.
Ich möchte das in wenigen Sätzen unterstreichen. Klar ist, Transparenz schafft Vertrauen. Und aus dem Grund haben wir auch auf vielen Feldern reagiert. Vor 10 Jahren gab es nicht annähernd dieses Maß an Transparenz, wie wir es heute hergestellt haben, dass wir etwa eine sozusagen beispielhafte Tatortproduktion einmal ausgewiesen haben, dass wir die Frage, wie viele Cent des Beitrages gehen für bestimmte Wellen dann dran, also für Popwellen, Kulturwellen und dergleichen, Klangkörper, diese Transparenz haben wir hergestellt. Es gibt einen Konflikt, den Volker Herres geschildert hat, wo wir uns auch verfassungsrechtlich die Sache noch einmal angeschaut haben, nämlich welcher Öffentlichkeit schulden wir Transparenz da, wo es dann tatsächlich an die Risiken geht, dass Preise ins Laufen kommen. Also im Bereich des Sportrechts, wo ich selber ja jetzt seit über 8 Jahren der Zuständige bin, kann ich das aus eigenem Erleben anhand von vielen, vielen Beispielen belegen. Wenn jeweils die einzelnen Föderationen genaue Einblicke hätten, was eine andere Föderation für ihre Turniervergaben erlöst, dann würde das zu einem permanenten Risiko führen, dass die Preise steigen. Wir haben aber genau als Vertrauensgrundlage ja diese beiden gleichberechtigten Anliegen, einerseits Transparenz, andererseits Wirtschaftlichkeit, dass wir mit öffentlichen Geldern eben nicht unvernünftig umgehen. Und dieser Druck, dass sich gegenseitig dann diese Einblicke jeweils aufdoppeln und zu steigenden Preisen führen, der ist ganz klar belegbar. Also beim Sport haben wir eben das so gelöst, dass wir eine Gremienöffentlichkeit schaffen, also im den unterschiedlichen Vertretungen, ob Rundfunkrat, Verwaltungsrat oder Ausschüsse derselben, da haben die Anstalten unterschiedliche Lösungen. Dort werden die Zahlen auf den Tisch gelegt und auch die Vertragsgrundlagen benannt. In der breiteren Öffentlichkeit ist der Sportrechteetat insgesamt transparent gemacht und auch für welche Rechte wir tatsächlich dann am Ende auch Gebote eingeholt haben oder wo wir Abschlüsse gemacht haben. Auch das wird offengelegt. Aber wüsste jeweils der Wettbewerb genau, wie viel die ARD oder das ZDF für einen bestimmten Vertrag ausgeben. Zusätzlich, wie viel Geld noch in der Kasse ist in dieser 4-Jahres-Periode, wäre es ein leichtes, vor allem gegen Ende der 4 Jahre, punktgenau uns zu überbieten oder uns in steigende Preise zu treiben. Also da ist es, glaube ich, wirklich vernünftig abgewogen. Und umgekehrt schließe ich auch gar nicht aus, dass wir auch an weiteren Stellen diese Abwägungen zugunsten der Transparenz entscheiden werden.
Ich möchte gerne die erste Frage aus unserem Stream aufrufen. Die kommt von Christoph Sterz vom Deutschlandfunk. Wir kommen zurück zur Medienpolitik. Eine Frage an Herrn Wilhelm. Die Ministerpräsidenten haben erstens gefordert, dass sich die Öffentlich-Rechtlichen bei der aktuellen KEF-Anmeldung zurückhalten mögen und dass sie zweitens nochmals neue Sparvorschläge machen sollen. Werden Sie beiden Forderungen nachkommen?
Ja. Also zum einen, wir glauben, dass wir verantwortungsbewusst anmelden werden. Wir haben ja seit 2009, wenn Sie auf die ARD blicken, in diesen zurückliegenden 10 Jahren bei den verwendbaren Mitteln, also bei den Beitragsgeldern, die wir echt verwenden dürfen, nicht die Teuerung ausgeglichen bekommen, nicht den Verbraucherpreisindex und erst recht nicht die rundfunkspezifische Teuerung. Und diesen ständigen Kostendruck, weil wir ja Preissteigerungen dennoch unterliegen durch Tarifrunden, aber auch durch Tariferhöhungen bei all den Dienstleistern, deren Leistungen wir einkaufen müssen, von denen wir abhängen, lösen wir das Problem sowieso schon Jahr für Jahr mit steigenden Einsparungen. Sie sehen das auch an den Programmen, etwa dass der Anteil der vollfinanzierten Auftragsproduktionen sinkt, dass wir mehr in teilfinanzierte Auftragsproduktionen gehen, dass die Anzahl der Wiederholungen steigt, dass wir auch den Aufwand, den wir für die Erstellung bestimmter Sendungen betreiben, deutlich reduzieren, Drehtage senken, Anzahl der eingesetzten Kameras im Studio reduzieren. Wir haben die Altersversorgungszusagen für die jüngeren Mitarbeiter erheblich gekürzt. Wir lagen bei den jüngsten Tarifrunden, also Gehaltstarifverträge, jeweils unter der Tarifgemeinschaft der Länder und lösen also sozusagen einen ständigen Einsparungsdruck in unseren Häusern aus damit. Wir glauben, wenn die Länder weiterhin, und wir glauben mit Recht, Qualität erwarten und auch den breiten Auftrag unverändert wünschen, damit dieser Rundfunk in der Mitte der Gesellschaft bleiben kann und ein breites Publikum erreichen darf, dass wir dann einen Teuerungsausgleich brauchen. Und ein Ausgleich etwa auf dem Level des Verbraucherpreisindex liegt immer Jahr für Jahr notwendig unter der medienspezifischen Teuerung, ist also eine ständige, wenn Sie so wollen, Sparanstrengung. Und darüber hinaus haben wir bekannt, dass wir etwa in diesen kommenden 4 Jahren, 21 bis 24, die Notwendigkeiten im Digitalen zusätzliche Angebote vorzuhalten, dass wir die nicht mit zusätzlichen Geldern für genau diese Produkte verbinden, sondern dass wir das aus der Substanz heraus finanzieren wollen. Wir alle bauen Personal ab. Wir haben, glaube ich, seit 1993 20% der Stellen in der ARD abgebaut. Mein Haus, da kenne ich die Zahlen sehr genau, halbiert im Moment die Anzahl der Kolleginnen und Kollegen in der Fernsehproduktion in den Jahren 2015 bis 2025. Auch das führt notwendig zu Streichungen im Programm. Wenn weniger Kameraleute, Cutter und so weiter zur Verfügung stehen, können wir nicht mehr in dem Maße auch Inhalte erstellen. Aber das ist diesem Spardruck geschuldet. Also wir glauben, um es jetzt abzubinden, dass wir einsparen, dass wir weiter einsparen werden, glauben aber auch, dass ein Teuerungsausgleich zur Aufrechterhaltung der Qualität und zur Vermeidung massiver Einschnitte ins Programm notwendig werden wird.
Gut, Herr Sterz, sofern Sie uns folgen und hoffentlich auch die Antwort gehört haben, viele Grüße. Wir haben, ich gucke kurz ins Publikum, noch Nachfragen hier. Ich würde gern vorher noch eine Frage aus dem Netz aufrufen. Nochmal ganz kurz zurück zu Notre Dame. Anne Fromm von der Taz fragt, ich denke, das können wir auch ganz kurz noch abhandeln. Google und Wikipedia meldeten am Abend des Brandes von Notre Dame Rekordzugriffe. Gleichzeitig entstanden im Netz aber Gerüchte und Spekulationen. Ist es vor diesem Hintergrund zeitgemäß, den mangelnden Nachrichtenstand zu diesem Zeitpunkt, den hatten wir vorhin erwähnt, als Grund für keinen Brennpunkt anzuführen? Ist es in solchen Zeiten nicht gerade Aufgabe der ARD, live zu berichten? Und wenn es nur in Form von was wissen wir und was wissen wir nicht ist? Herr Harris, möchten Sie noch mal kurz, wir haben auch Markus Bornheim hier an Bord von ARD aktuell, vielleicht zur Ergänzung noch, aber wir haben auch vorhin erwähnt, dass durch die Sendung in der Tagesschau, die ja nicht mal eine Stunde nach der ersten Einmeldung stattgefunden hat, mit einem Beitrag, wo genau diese Frage, was wissen wir und was nicht, schon beantwortet wurde, damit umgegangen sind. Markus, möchtest du kurz, lade ich den stellvertretenden Chefredakteur ARD aktuell zu uns. Zweiten Chefredakteur, bitte.
Ja, das beantworte ich gerne. Also das stimmt, natürlich ist im Netz, gab es zu dem Zeitpunkt, wie das immer so ist, natürlich die Verschwörungstheorien etc. und darüber wurde diskutiert. Man darf das aber, glaube ich, so sehen, dieser unkommentierte Livestream, den wir bei tagesschau.de hatten, der ist ja Teil eines Gesamtangebotes. Die Meldung, die da drüber, im Layout drüber platziert war und darunter platziert war, die ist ungefähr 8 bis 10 Mal im Laufe der folgenden 2 Stunden aktualisiert worden. Dort gab es dann immer den aktuellen Nachrichtenstand und zusätzlich dazu den Livestream mit der brennenden Kirche. Also insofern kann man schon davon ausgehen, dass wir den ganzen Abend über immer aktuell bei tagesschau.de auf dem neuesten Nachrichtenstand waren und haben all diese Fragen, die sich da auch gestellt haben, so gut wie es wussten, beantwortet. Natürlich kann man immer sagen, was wissen wir nicht. Das kann man natürlich noch ausbauen, so ein Format. Aber wir müssen auch daran denken, dass unser Paris-Korrespondent Matthias Wert, der da eine grandiose Arbeit an diesem Abend einfach geleistet hat, der ist die ganze Zeit ja zwischen dem Studio Paris und dem Ort des Brandes hin und her gelaufen, um vor Ort zu sein, eben für die Tagesthemen und auch später für die Tagesthemen extra Ausgabe. Wir brauchen diesen Korrespondenten vor Ort und deswegen ist es relativ schwierig, auf diese Ressource dann immer zuzugreifen und um den armen Kerl dann auch nicht zu verheizen an einem solchen Abend.
Vielen Dank.
Ich würde das gerne ergänzen, weil die Frage ja, Frau Fromm, weit über den Einzelfall hinausgeht. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir mit der Aufgeregtheit des Elektrostammtisches in den sozialen Communities uns auseinandersetzen müssen. Und Sie haben es bei jedem Ereignis, das bei Twitter und anderen sozialen Medien sofort sehr schnell Meinungen geäußert werden, bevor überhaupt der Sachverhalt klar ist. Also das Urteil schreitet der Befassung mit der Sache in der Regel voran, gibt's manchmal sogar in den eigenen Reihen. Und Sie erleben dort eine Vielzahl von Gerüchten, Halbwahrheiten und Theorien, Verschwörungstheorien, das haben Sie dauernd. Und wenn wir jetzt uns mal angucken und da reingehen, dann sagen Sie, das hat dann so eine Verbreitung, wo Leute ein paar tausend Follower haben, vielleicht auch mal in Einzelfällen mehr. Würden wir im ersten deutschen Fernsehen jeder Verschwörungstheorie mit einer Entgegnung, reagieren, dann würden wir ja die Plattform liefern, um diesen Unsinn einem Millionenpublikum erst zugänglich zu machen und ihn zu verbreiten. Das kann nicht unsere Aufgabe sein. Unsere Aufgabe kann es immer nur sein, dann sachlich aus eigener Kraft und nach eigenen Maßstäben zu berichten, aber nicht, ich will es mal so sagen, auf jeden Schwachsinn im Netz einzugehen.
Jetzt hatten wir Wortmeldungen aus dem Publikum. Herr Morell hatte ich gesehen und dann noch Nachfragen von Herrn Buß und Herrn Bure. Herr Morell, bitte, von EPD.
Ihren Aufgaben sozusagen den Rundfunkbeitrag festzulegen. Aber nach den jetzigen Zahlen ist doch die Möglichkeit, so ein, wie soll ich sagen, eine Art Korridor.
Achso, Entschuldigung. Sonst hören die Kollegen Sie im Stream nicht.
Genau. Gibt es doch jetzt aufgrund der vorhandenen Zahlen die Möglichkeit, so eine Art Korridor festzulegen und zu sagen, mit welchem Beitrag rechne ich so ungefähr von bis? Vielleicht könnten Sie da nochmal eine genaue Zahl nennen. Und eine zweite Frage ist, kurz angesprochen wurde ja schon die Kulturplattform auf europäischer Ebene. Nun hat das ZDF ja schon mal angefangen damit. Könnten Sie sich vorstellen, dort einzusteigen, vielleicht eine Kooperation einzugehen oder dieses Angebot auszubauen?
Also, das Kulturangebot des ZDF ist ja eine Rubrik in der Mediathek des ZDF. Ändert nichts an dem Ökosystem, in dem diese Mediathek und das gesamte Angebot eben von vielen Menschen genutzt wird. Dieser Dominanz durch die amerikanischen Monopolisten und der wachsenden Entwicklung, dass da auch noch chinesische Monopolanbieter mit hinzukommen werden in den nächsten Jahren. Mein Ansatz ist sozusagen auch in Übereinstimmung mit dem ZDF, mit Kollegen Thomas Bellut, ein sehr viel grundlegenderer und weitergehender. Was wir aber ungeachtet dessen, ob sich bei einem solchen großen, ambitionierten Vorhaben jetzt ein Fortschritt erzielen lässt, was wir ungeachtet dessen machen werden, ist mit dem ZDF daran zu gehen, unsere Mediatheken stärker zu verschränken. Dazu laufen die Gespräche aktuell noch, etwa mit Überlegungen, was ein gemeinsames Login zum Beispiel angeht. Da kann ich aber in dem Stadium jetzt noch nichts einseitig vorwegnehmen. Aber wir sind uns einig darin, dass wir hier mehr miteinander künftig machen wollen und die Gespräche laufen. Die ARD wäre auch bereit gewesen, noch weiter zu gehen. Aber wir werden sozusagen mit dem ZDF da eine gute Schnittmenge finden. Was die Frage dieser europäischen Projektidee anlangt, gibt's in der Tat viele, die sich darauf auch gemeldet haben, auch bei mir, aber auch öffentlich zu Wort gemeldet haben. Und ich hoffe, dass wir da eventuell auch dann, wenn das neue Europaparlament konstituiert ist und auch die Europäische Kommission sich neu gebildet hat, dass sich dazu dann auch gute Schritte ergeben werden. Also ich bin guten Mutes, weil nahezu jede Woche Beispiele bringt, die die Dringlichkeit des Vorhabens, dass Europa hier seine Souveränität stärkt und die Abhängigkeit überwindet, jede Woche neue Beispiele zeigen, wie dringend das ist.
Die Frage nach der Bandbreite.
Achso, ja, richtig.
Korridor.
Klar, Korridor. Also da kann ich nur wiederholen, was ich schon gesagt hatte. Wir wissen präzise, was wir bei der Aufwandseite anmelden. Also welche Zahlen wir da, wo es um unsere eigenen Entscheidungen geht, der KEF vorlegen werden. Hier kann ich nur sagen, wir werden uns verantwortungsbewusst verhalten. Was aber eben die zweite Seite der Gleichung anlangt, welche Einnahmen werden wir denn in diesen 4 Jahren haben, fehlen uns noch wichtige Grundlagen. Um es knapp zu wiederholen, die Länder haben ihr Modell für die Befreiung bei den Zweitwohnsitzen noch nicht auf den Weg gebracht. Wir haben auch noch eine nicht geklärte Zahlenbasis bei den Zweitwohnungen und die Effekte aus dem Meldedatenabgleich sind noch nicht bearbeitet. Alles das wird sich im Laufe dieses Jahres sowieso ergeben. Auch die Länder haben ja angekündigt, dass sie ihr Modell auf den Weg bringen. Die KEF kann also dann, wenn sie Ende des Jahres ihr Votum ausspricht, auch auf Gewissheiten zurückgreifen, wo wir sie heute noch nicht haben. Und es ist insofern müßig. Also viele spekulieren gern, klar. Aber das Verfahren ist ja sowieso immer schon so, dass die Abgabe der Anmeldung eine erste Zwischenetappe ist. Maßgebend für den Bürger, also für die Bevölkerung am Ende ist, was die KEF daraus macht, wie sie die Annahmen bewertet, was sie für gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt hält und was dann mit dieser Empfehlung im Länderkreis gemacht wird.
Jetzt würde ich gerne die beiden letzten Fragen mit Blick auf die Zeit aufrufen. Einmal eine Nachfrage von, wenn ich bitten darf, kurze Nachfragen von Herrn Buß und einmal von Herrn Bure.
Zwei kurze Themen. Einmal zu der Frage digitale Leuchttürme. Das hatten Sie angerissen, sozusagen, ich sag mal, eine Art Markenhierarchie. Wie viele dieser Leuchttürme sind denn geplant? Und kann das nicht am Ende auch heißen, dass einzelne Marken an, sagen wir mal, publizistischer Kraft im Digitalen verlieren? Könnte es zum Beispiel sein, dass der Weltspiegel sich der Tagesschau in der Markenhierarchie unterordnen muss, etc.? Und dann noch kurz zu der Audienz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beim Papst vor ein paar Tagen. Wurde da auch über den Einfluss, ich will das nicht überdramatisieren von wegen dunkle Mächte, aber über den Einfluss der Kirche in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen und wie zeitgemäß zum Beispiel die Programmautonomieflächen sind, die die Kirchen ja immer noch haben als, ich glaube, die letzte gesellschaftliche Gruppe im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Danke.
Um gleich mit dem Letzteren zu beginnen. Es gibt jährlich ein sogenanntes Kirchengespräch, immer mit der Evangelischen Kirche Deutschlands und der Deutschen Bischofskonferenz, der Katholischen Kirche und auf der anderen Seite ARD, ZDF und Deutschlandfunk und Deutsche Welle. Und wir treffen uns im Wechsel immer auf Gastgeberschaft eines Partners am Tisch. In diesem Jahr war Kardinal Marx der Gastgeber. Und er hatte das Angebot gemacht, dass wir dieses in Rom machen und verbinden mit einer Audienz, einer Begegnung im kleinen Kreis mit Papst Franziskus. Wir haben aber auch darüber hinaus Mitarbeiter der Kurie getroffen zu unterschiedlichen Programmen, etwa Thema Migration und Flüchtlinge. Wir haben mit Kardinal Turkson uns treffen können und davon unabhängig, also von den Vatikan-Themen unabhängig, dann unser Gespräch betreffend der Situation in Deutschland und unserer Themen abgehalten. Ähnliche Formate gibt es zum Beispiel mit den Gewerkschaften. Und das Thema, das Sie angesprochen haben, hat keine Rolle gespielt. Wir haben uns sozusagen über andere Fragen unterhalten, über die Veränderung in der Gesellschaft durch die Digitalisierung und gesellschaftliche Umwälzungen. Wir haben immer einen Teil, der sich auch kritisch auseinandersetzt mit dem Bild des Glaubens und der Kirche, dass die Kirchen sozusagen in Deutschland sehen, dass wir in unseren Programmen sehen. Es ist immer völlig klar, dass der Respekt vor der Programmautonomie die Grundlage des Gesprächs ist. Es gibt ja nur ganz wenige Sendungen, sogenannte Verkündigungssendungen, die auch als solche im Recht ausgewiesen sind, wo also die Kirchen etwa beim Wort zum Sonntag in eigener Sache ein kleines Fenster im Programm bekommen, aber die weit überwiegende Menge der Berichterstattung über Kirchen- oder Glaubensthemen ist in redaktioneller Verantwortung der Häuser, und da sind die Kirchen in dem Sinne Gegenstand der Berichterstattung, wie eben das insgesamt für unser Arbeiten gilt. Also die
zweite Frage waren die digitalen Leuchttürme.
Richtig. Wir haben uns im Moment auf 5 solcher Leitmarken verständigt. Und was jetzt die Frage anlangt, was ist mit den vielen, die unter eigenem Markennamen im Netz auftreten, da muss man differenzieren. So ein Inhalt wie Weltspiegel ist natürlich enorm wichtig, sonst hätten wir nicht mit Weltspiegel extra zusätzliche Formate geschaffen. Außenpolitik ist eben mehr als nur die aktuelle Nachricht. Gerade in der Außenpolitik kann man viele Entwicklungen eigentlich nur längeren Zeitlauf verlässlich bewerten. Und diese außenpolitischen Inhalte werden für uns mehr und mehr eigentlich an Bedeutung gewinnen. Umgekehrt gilt, wie ich sagte, viele Zwerge machen keinen Riesen. Es ist nicht jedes Thema notwendig aufgehoben in einem eigenen digitalen Gefäß, sondern wir haben hier einfach auch die Möglichkeit zu bündeln. Wir machen das ja mit vielem. Also Thema Kultur beim ZDF ist ja keine eigene digitale Marke, sondern Teil der Mediathek. Wissen ist in den meisten Ländern Europas auch Teil der Mediathek und nicht eine eigene digitale Marke. Und auch wir wollen eben die Mediathek besonders stark machen und auch die Tagesschau im Digitalen. Und im Moment laufen Gespräche, wo wir die außenpolitischen Themen dann noch besonders veranschlagen und ausweisen. Ob in der Mediathek, ob bei der Tagesschau, dem will ich jetzt nicht vorgreifen. Aber Sie werden sowas über die nächsten Monate noch häufiger an einzelnen Beispielen erleben. Dann wird sicher auch mitunter Alarm geschlagen, oje, eine solche Marke ist bedroht. Dann bitte ich immer auch vor die Klammer zu ziehen, wenn eine Marke als eigenständiger Auftritt verschwindet, dann heißt es nicht, dass der Inhalt weg ist. Und wenn Sie mir das vielleicht auch etwas entlegene Beispiel gestatten, auch eine Süddeutsche Zeitung macht ja online nicht eine eigene Marke für das Feuilleton und wieder eine eigene für die Seite 3, sondern es ist eben unter sz.de oder süddeutsche.de sozusagen dann die Gesamtheit der Angebote. Und es hängt immer damit zusammen, dass man mit einem gebündelten Auftritt die bessere Erreichbarkeit bei den Nutzern sicherstellt.
So, die letzte Frage. Bitte auch noch mal kurz, Herr Bure.
Ja, also ich bin jetzt aus Berlin heute angereist. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich mehr als 3 Fragen stellen könnte, aber wir können vielleicht im Anschluss dann noch, wenn das
möglich ist. Genau, wir sind ja im Anschluss auch noch da.
Und bevor ich die Frage stelle, möchte ich nur kurz noch mal auf dieses Argument eingehen, was hier sehr oft genannt wurde, dass Transparenz von Gehältern zu steigenden Preisen führt, vielleicht dann sogar auch zu steigenden Gebühren. Nur ein Beispiel von der BBC, die Sie ja auch selbst, wie gesagt, vorhin viel genannt haben. Durch die Gehältertransparenz bei den Moderatoren gab es einen Fall, wo eine Moderatorin gesehen hat, wie viele ihre männlichen Kollegen verdienen. Sie hat gekündigt. Daraufhin haben 6 Top-Moderatoren der BBC Gehaltskürzungen hingenommen. Sinkende Preise. Meine Frage bezüglich der Transparenz an Herrn Wilhelm. Ich habe hier vor mir auch von Herrn Tony Hall die Declaration of... Eine Frage an Herrn Wilhelm. Ich habe hier vor mir vorliegen die Declaration of Personal Interest von Tony Hall, Direktor der BBC. Das ist sozusagen ein Dokument von sehr vielen BBC-Mitarbeitern, wo drin steht, was für Mitgliedschaften es gibt. Ich habe bei Ihnen nachgeschaut in der Vita im BR, wo Sie Mitglied sind, und habe dort aber leider nicht alles gefunden. In einem Bericht des Wirtschaftsmagazins Bilanz, Dezember 2018, steht, Sie sind CSU-Mitglied. Dieses steht nicht in Ihrer Vita beim BR. Können Sie kurz begründen, warum Sie das dort nicht anführen?
Aus keinem tieferen Grund. Meines Erachtens steht es im Google-Profil. Und
was ist das
allgemein bekannt? Ich habe da auch in Interviews nie einen Hehl daraus gemacht. Na, wenn Sie bei Google meinen Namen eingeben, kommt das, glaube ich, gleich. Oder jedenfalls bei anderen einschlägigen Dingen. Also ich würde das auch hineinschreiben. Das ist in dem Sinne ja eine höchst persönliche Geschichte, die ich aber nie verheimlicht habe. Was das Thema Transparenz bei der BBC anlangt, war ja der große Treiber des Themas, wo dann zusätzliche Transparenz geschaffen wurde. Der Befund, dass zwischen Männern und Frauen für eine vergleichbare Moderatorentätigkeit unterschiedlich verdient wurde. Und das gab eine große Aufregung in der britischen Öffentlichkeit, an die ich mich noch gut erinnern kann. Und in Reaktion darauf wurde sozusagen dann zusätzlich Transparenz hergestellt und aber auch Abhilfe geschaffen. Und Volker Herres hat mir gerade zugerufen, dass wir diese Ungleichheit, also dass sozusagen für die vergleichbare Tätigkeit weibliche Moderatorinnen, also Frauen, weniger verdienen an Honorar als männliche Kollegen, dass wir das so nicht haben.
Nur die eine kurze Nachfrage. Werden Sie also in Zukunft auch auf der BR-Seite in Ihre Vita diese Mitgliedschaft schreiben oder nicht in Zukunft?
Ich hätte kein Problem damit, nachdem es sowieso in der Welt ist. Was soll ich da diese Tatsache bemänteln? Nein, ist öffentlich. Ich habe das in vielen Interviews auch bekannt. Ich erinnere mich an viele Gelegenheiten. Das ist eine Mitgliedschaft, die ist viel älter als mein Dasein im Journalismus. Kommt bei mir sozusagen aus der Familie heraus. Und ja, kein Problem.
Gut, jetzt sind wir mit der persönlichen Vita von Herrn Wilhelm an den Schluss der Pressekonferenz gelangt. Ich würde Sie gerne einladen, Fragen, die noch offen geblieben sind, auch an die Kolleginnen und Kollegen, die uns im Stream verfolgen. Ich habe hier momentan kein neues Thema zumindest entdecken können. Und für die Kolleginnen und Kollegen, die hier den Weg zum NDR gefunden haben, gilt es natürlich ohnehin, dass wir jetzt im Gespräch nach der Pressekonferenz Ihnen noch zur Verfügung stehen. Ich möchte Sie gerne einladen, sich im Foyer auch noch zu stärken, nicht gleich zurückzukehren an den Arbeitsplatz. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken an die Gastgeberschaft des NDR in Richtung der Kolleginnen und Kollegen, die auch technisch hier alles möglich gemacht haben. Ganz vorbildlich, herzlichen Dank auch hierfür. Danke an Herrn Wilhelm, danke an Herrn Herres. Herr Marmor ist schon zu seinem nächsten Termin aufgebrochen. Bitte wenden Sie sich jederzeit an uns, die ARD-Pressestelle. Sie kennen die Kontaktdaten, steht Ihnen jederzeit auch zur Verfügung, heute und an allen anderen Tagen. Danke, dass Sie heute bei uns waren und bis zum nächsten Mal.